Plastik- oder Baumarktruder kennt jeder, hat bestimmt fast jeder zu Hause. Jetzt Michael Messner mit Home Network Horror Stories. Bitte schön, das Publikum ist deins.
Vielen Dank. Willkommen zu den Home Network Horror Stories. Mein Name ist Michael Messner und ich freue mich, dass ihr heute hier so zahlreich erschienen seid und mit mir einen kleinen Horrortrip durch mögliche oder durch vorhandene Schwachstellen in den Netzwerkgeräten, die wir alle so zu Hause haben, dass wir den gemeinsam beschreiten können. Bevor wir jetzt loslegen, ganz kurz, was erwartet euch? Ganz kurz werde ich mich mal vorstellen. Wir werden uns anschauen, warum ich das denn überhaupt mache. Welche Probleme werden wir immer wieder vorfinden? Und dann werden wir in den Hauptbereich eintauchen, in die Case Studies. Und da werden wir zwei Geräte betrachten, ein D-Link-Gerät und ein Linksys-Gerät. Und das Endziel ist ja immer, dass wir das Gerät vollständig kompromittieren. Das bedeutet, wir brauchen Shells und dann werden wir uns ein paar Gedanken machen, wie wir denn diese Shells erlangen können. Und das Ganze werde ich mit einer kleinen Demo hoffentlich vorführen. Und zu guter Letzt etwas die Resultate von diesem kleinen Projekt. Wer bin ich? Ich bin Penetration Tester, ich bin sozusagen IT-Security-Nerd. Ich blocke hin und wieder, wenn ich irgendwie Zeit habe. Wenn es die Möglichkeit gibt oder wenn ich irgendwelche Schwachstellen erkenne, versuche ich diese Schwachstellen auch dem freien Metasploit-Framework beizusteuern in Form eines Moduls. Also man kann eigentlich sagen, dass alles, was irgendwie mit offensiver IT-Security zu tun hat, ist so mein Ding. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, also die zeitliche Möglichkeit, schreibe ich hin und wieder mal einen Fachartikel, gebe Penetration Testing und Metasploit Trainings und habe auch ein relativ umfangreiches Buch zu Penetration Testing mit Metasploit geschrieben. Man findet mich immer wieder mal auf solche Veranstaltungen wie eben hier den Linux-Tag. Und wer gerne mit mir in Kontakt treten möchte, immer gerne. Hier sind meine Kontaktdaten, Twitter, Mail und im Web. Unter Security mit 3 und 1. Wesentlich wichtiger für den heutigen Tag oder für die heutige Veranstaltung ist aber, dass ich Router hacke. Ich hacke allerdings nicht die großen, weil das Ganze ist ein Hobby von mir. Also die großen sind immer etwas teurer und dementsprechend schaue ich mir eher etwas die kleineren Geräte an. Die Geräte, die wir alle zu Hause stehen haben, die Geräte, auf denen wir unsere Daten speichern, über die wir unsere Multimedia-Inhalte beziehen, also Musik, Videos und so weiter. Die Geräte, mit denen wir Zugriff zu unseren Netzwerken bekommen und die Geräte, mit denen wir Zugriff zum Internet bekommen. Das heißt, das sind die Geräte, die im Prinzip unser Leben kontrollieren. Wenn ein Angreifer imstande ist, diese Geräte zu kontrollieren, dann sieht er, was wir sehen. Er kann es beeinflussen, was wir sehen, und er kann unser Verhalten beeinflussen und ändern. Und aus diesem Grund müssen diese Geräte eigentlich durchaus einen hohen Sicherheitsstandard erfüllen. Und zudem, wir finden sie in jedem Netzwerk. Wir finden sie nicht nur zu Hause, wir finden sie auch in Unternehmensnetzwerken. Das sind im Normalfall die Geräte, wovon die IT zwar etwas weiß, aber wo die IT unter Umständen nichts dagegen unternehmen kann, die meistens irgendwo in Management-Meeting-Räumen stehen oder irgendwo so und irgendwo von oben her vorgegeben werden, aus Bequemlichkeit im Normalfall. Solche Geräte sind meistens oder in häufigen Fällen direkt übers Internet erreichbar. Sie sind sehr preiswert, das heißt gleichzeitig, dass wahrscheinlich die Hersteller nur bedingt ein Augenmerk auf Security werfen bei der Erstellung von solchen Geräten. Und solche Geräte weisen durchaus eine interessante Plattform auf. Es ist nicht die typische x86-Plattform, die schon zigtausend Mal erforscht wurde. Im Normalfall findet man entweder ARM, ist aber auf den Geräten eher unüblich. Meistens findet man MIPS-Architekturen. Und MIPS-Architektur bedeutet gleichzeitig, dass unsere gesamte Toolbox, die wir eigentlich jetzt über Jahre aufgebaut haben, um Sicherheitsanalysen durchzuführen, um Angriffe durchzuführen, dass diese Toolbox jetzt nicht mehr funktionieren wird. Und zudem, wenn wir jetzt irgendwie Zugriff auf so ein Gerät erlangt haben, Bedeutet das gleichzeitig, dass wir jetzt auf ein Gerät treffen, das sehr auf die Grundfunktionalität beschränkt ist? Das heißt, wir haben sehr schlanke Systeme. Wir finden da keinen Compiler, mit dem wir unsere Tools kompilieren können. Da ist kein Nmap vorinstalliert. Da finden wir kein Netcat oder ähnliche Tools. Da finden wir wirklich nur sehr die grundlegenden Tools, die für die Aufgabe oder für die Funktionalität des Routers benötigt werden. Ja, und was ganz wichtig ist, meistens macht so eine Analyse auch Spaß. Wenn man bis Ende letzten Jahres mal im Internet etwas recherchiert hat, was es denn so an News rund um dieses Themengebiet gibt, dann fand man relativ wenig. Es gab immer mehrere Leute, die sich damit beschäftigt haben, aber es war jetzt nicht so die breite Masse. Man fand zum Beispiel aus dem Jahr 2009 wurde veröffentlicht, dass Cross-Site-Request-Forgery-Angriffe durchaus kritisch sind und dass eigentlich alle Heimrouter davon betroffen sind. Wenn wir jetzt einen kleinen Zeitsprung einlegen, ins Jahr 2012 hat ein Researcher von Kaspersky Lab veröffentlicht, dass in Brasilien 4,5 Millionen Router über solche Cross-Site-Request-Forgery-Angriffe kompromittiert wurden. 4,5 Millionen. Das ist eine beträchtliche Anzahl. Die Angreifer waren imstande, dass sie das administrative Passwort über diesen Angriff abändern können. Interessant. Gleichzeitig konnten sie die DNS-Einträge abändern. Bedeutet, wenn sie den DNS kontrollieren, kontrollieren sie, was der User sieht, wie er sich verhalten wird, auf welche Seiten er landen wird. Und kurze Zeit später hat ein weiterer Researcher dargestellt oder eindrucksvoll demonstriert, wie einfach es ist, solche Cross-Site-Request-Forgery-Angriffe durchzuführen. Es war ihm möglich, dass er diesen CSF-Angriff nur durch eingebettete Bilder in E-Mails einleitete. Sehr viele E-Mail-Programme kamen drauf, laden diese Bilder automatisch nach und führen dann vom internen Netzwerk aus vollautomatisiert den ganzen Angriff durch. Also in diesem Fall muss die Web-Oberfläche dann gar nicht mehr mit dem im Internet erreichbar sein. Bedeutet gleichzeitig jetzt, wir greifen jetzt nicht mehr nur einzelne Geräte an, sondern wir greifen eigentlich direkt nach der Weltherrschaft. Beziehungsweise zumindest in Teile der Weltherrschaft übernehmen wir. Und jetzt haben wir nur Cross-Site-Request-Forgery betrachtet. Und wenn wir jetzt die Geräte einmal etwas detaillierter analysieren, dann sehen wir, dass Cross-Site-Request-Forgery eigentlich erst der Anfang vom Ende ist. Wir werden drauf kommen, dass auf diesen Geräten HTTPS finden wir eigentlich so gut wie nie. Also irgendwie unsere Credentials gehen im Normalfall Plaintext über die Leitung. Die Geräte werden Default-Accounts aufweisen wie Admin-Admin, Admin-Passwort oder Admin-Gar-Kein-Passwort. Ist prinzipiell jetzt nicht das Problem, wenn bei der ersten Installation oder bei der ersten Einrichtung direkt ein Wizard sagt, hey, ändere das Passwort, ansonsten kannst du dieses Gerät nicht einrichten. Diesen Wizard gibt es im Normalfall nicht. Und somit finden wir ganz viele Geräte im Internet mit Default-Accounts. In den letzten Jahren wurde es so ein bisschen zum monatlichen Ritual, dass irgendwie ein paar hunderttausend oder Millionen Accounts wieder von irgendeiner großen Webseite im Internet publiziert wurden. Und wir haben uns darüber beschwert, dass kein Salting oder ähnliche Methoden verwendet werden. Auf diesen Geräten sind wir dort noch Jahre entfernt. Dort werden im Normalfall die Passwörter im Plaintext abgelegt. Zudem müssen wir immer die gesamten Geräte betrachten, also nicht nur Web-Oberfläche oder nicht nur einzelne Services, weil unter Umständen gibt es auf so einem Gerät ja vielleicht auch noch irgendwelche andere Zugriffsmethoden, wie beispielsweise einen Telnet-Zugang. Und unter Umständen funktioniert der Account, den wir in der Web-Oberfläche nutzen, bei diesem Telnet-Zugang nicht. Ein Schurke, wer Böses vermutet. Bis vor kurzem wurde das ganze neue Service-Accounts von Herstellern deklariert. Ich bezeichne es eben immer eher als Backdoors. Und wenn wir jetzt dann zusätzlich noch die Web-Oberfläche analysieren, die meisten Geräte werden über nette Web-Oberflächen konfiguriert, dann finden wir in diesen Web-Oberflächen einfach alles an Schwachstellen. Reflected und Stored Cross-Site Scripting gehört zum guten Ton bei diesen Geräten. Cross-Site Request Forgery haben wir bereits gehört, ebenfalls Standardschwachstelle. Wir finden Directory Traversal Schwachstellen, das heißt, wir können Filesysteminhalte auslesen. Wir können teilweise die Authentifizierungsmechanismen des Gerätes vollständig umgehen. Wir können dann Betriebssystemkommandos über die Web-Oberfläche auslösen. Bedeutet, wenn man das Ganze mit nur weiteren Designfehlern kombiniert, wie beispielsweise, dass auf diesen Geräten die Benutzerberechtigungsstruktur nicht ganz so ernst genommen wird, bedeutet weiterhin, dass eigentlich alles als Root läuft. Bedeutet weiterhin, wenn wir über die Web-Oberfläche Kommandos auf dem Betriebssystem ausführen können, dann können wir Kommandos als Root auf diesen Systemen ausführen. Und damit Jackpot. Sagt der eine oder andere, ja, okay, Schwachstellen gibt es überall, aber die Hersteller, die patchen doch. Dazu muss man mal sagen, das Patchen auf diesen Geräten läuft etwas anders, weil Patchen bedeutet auf diesen Geräten eine komplette Neuinstallation. Es werden nicht einzelne Komponenten aktualisiert, sondern ein Firmware-Update bedeutet immer eine komplette Neuinstallation des Gerätes. Und dass da nicht immer alles glatt läuft, wissen wir zu Genüge. Die werden natürlich auch nicht automatisch eingespielt. Es gibt teilweise Checks auf Firmware-Updates. Mal funktionieren sie, mal funktionieren sie nicht. Also die meisten Geräte sagen auch nach Jahren, dass sie immer noch aktuell sind. Wenn man auf die Herstellerwebseite geht, findet man aber Aktualisierungen. Und zusätzlich sehr viele Hersteller pflegen ihre Firmware-Updates nicht sehr lange. Also die sind wohl eher daran interessiert, dass die User dann nach einem gewissen Zeitraum das Gerät gegen ein neues ersetzen. Bedeutet für uns gleichzeitig, Sicherheitsupdates gibt es im Normalfall so gut wie nicht und die meisten Netzwerke sind verwundbar. Im Prinzip kann man sagen, stellt euch einfach mal die letzten 15 Jahre der IT-Sicherheit vor und der ganzen Verbrechen, die an der IT-Sicherheit verübt wurden. In diesen Geräten finden wir sie alle. Finden sie alle Verbrechen und wir finden sie noch heute und in unseren Netzwerken zu Hause. Und so viel zur Einleitung. Und jetzt werden wir uns einfach mal zwei meiner Lieblingsbeispiele, etwas detaillierter anschauen. Wir werden uns anschauen, welche Findings wir denn haben, welche Schwachstellen wir haben und wie man diese Schwachstellen nutzen kann. Mein Lieblingsgerät ist der D-Link DIA 600 oder DIA 300 Revision B. Alle Findings, die wir jetzt sehen werden, wurden im Oktober letzten Jahres erkannt, wurden im Oktober letzten Jahres an den Hersteller übermittelt, wurden im November an den Hersteller übermittelt, wurden im November nochmal an den Hersteller übermittelt, im Dezember auch nochmal und im Dezember habe ich dann zusätzlich noch heiße Security eingeschalten. Die konnten dann einen Kontakt aufbauen zu dem Hersteller. Nach mehreren Nachfragen hat der Hersteller dann auch mit mir kommuniziert und er hat mir mitgeteilt, dass er keine Patches rausgeben wird oder keine Sicherheitsupdates für diese Schwachstellen. Dann weiterhin versucht, den Hersteller doch noch davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, hier Sicherheitsupdates herauszugeben. Aber der Hersteller hat sich dazu entschieden, das Risiko zu ignorieren. Und ein Risiko zu ignorieren ist immer eine überaus schlechte Möglichkeit, mit Risiken umzugehen. Er wurde auch darüber informiert, dass die Schwachstellen veröffentlicht werden. So geschehen im Februar diesen Jahres. Heise Security und weitere Online-Medien und andere Medien haben darüber ausführlichst berichtet und innerhalb von einem Tag hat der Hersteller dann doch darauf reagiert und zumindest die kritischste Schwachstelle behoben und er hat sich dann auch dazu entschlossen, mit mir zusammenzuarbeiten. Also es gab danach mehrere Updates. Und so viel zur Vorgeschichte von diesen Schwachstellen. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar interessante Findings an und beginnen einfach mal mit der Erkennung von solchen Geräten. Bei unseren typischen Webservern, die wir konfigurieren, beschweren wir uns, dass der Apache sagt, dass er ein Apache ist, weil ein Angreifer braucht so etwas nicht wissen. Bei diesen Geräten geht das Ganze noch wesentlich weiter. Also, dass es mal ein Linux-Gerät ist, okay. Aber der Webserver-Banner gibt uns direkt die Informationen. Es ist ein DIR 600 und er gibt uns zusätzlich noch die Firmware-Version mit. Also viel besser geht's nicht, um verwundbare Geräte zu erkennen und dementsprechend zu fingerprinten und eben dann gezielt anzugreifen. Ich denke, die meisten werden die Computersuchmaschine Shodan HQ kennen. Aber wenn nicht, einfach mal draufschauen. Aber man kann da eben noch so kleinen interessanten Dingen wie Webserver-Banner einfach mal suchen, ist ähnlich wie Google, nur auf Computerebene. Und der Bau hat im Hintergrund auch eine Datenbank. Und wenn wir jetzt einfach mal nach diesen Webserver-Banner suchen, dann sehen wir, es gibt knappe 4500 Geräte im Internet oder über Shodan gelistet, die direkt von den kommenden Schwachstellen alle betroffen sind. Und wenn ein Angreifer ja sich irgendein Ziel auswählt, dann benötigt er im ersten Schritt Informationen über das Ziel. Dieses Gerät macht es uns sehr einfach, indem wir auf die Datei devinfo.txt ohne Authentifizierung zugreifen können. Wir sehen hier so Kleinigkeiten wie jetzt wieder die Firmware-Version, die haben wir schon im HTTP-Server-Banner gesehen, welches Gerät. Wir sehen auch noch die Hardware-Version. Das ist durchaus interessant, weil in unterschiedlichen Hardware-Versionen teilweise komplett unterschiedliche Firmware-Versionen wieder vorhanden sind. Wir erkennen, welcher Linux-Kernel auf diesem Gerät im Einsatz ist. Und das Interessanteste ist die Wireless-LAN-MAC-Adresse. Mit dieser Wireless-LAN-MAC-Adresse ist es uns jetzt möglich, dass wir einerseits das Gerät übers Internet angreifen, aber zusätzlich können wir das Gerät auch vor Ort identifizieren. Jetzt so einfach mal die Idee, wir könnten dieses Gerät übers Internet, können wir uns den WLAN-Zugriff freischalten und dann haben wir 4400 offene WLAN-Access Points, mit denen wir überall ins Internet können. Und was wir dann dort wieder machen, ja, das sei wieder dahingestellt. Also es gibt nicht nur gute Jungs auf dieser Welt. Es geht weiter. Nächstes Information Disclosure ist durchaus interessant, die Version.txt. Wenn wir uns die Version.txt, wenn wir die versuchen aufzurufen, sehen wir im ersten Schritt da rechts oben das ganz normale Login-Fenster von diesem Router. Wenn wir uns allerdings den Quellcode anschauen, dann finden wir im Quellcode die Informationen von dieser Versionsdatei. Und da finden wir jetzt wieder die Dinge, die wir schon kennen, Kernel-Version. Wir finden aber auch, welcher WLAN-Treiber zum Beispiel im Einsatz ist. Wir finden wieder die Wireless-LAN-MAC-Adresse und zum Vergleich hier einfach mal den Output von AeroDumpNG, ein Wireless-LAN-Analyse-Tool und die BSSID matcht der WLAN-ID. Das heißt, wir können jetzt wirklich diese Geräte identifizieren. So ein kleines Detail am Rande, wenn wir uns den Spaß machen, in das Feld SSID, also in die SSID, einen Skriptcode einzubetten, also einen typischen Cross-Site-Scripting-Angriff durchführen, dann wird der an dieser Stelle ausgeführt. Also wir können darüber dann wieder Cross-Site-Scripting-Angriffe einleiten. Und zusätzlich sollte man beachten, dass die Version.txt eigentlich nicht ohne Authentifizierung aufrufbar sein sollte. Also hier geht irgendetwas grob schief, wenn man so Richtung Authentifizierungsmechanismus Session-Management denkt. Ja, es geht weiter. Cross-Site-Request-Forgery, beziehungsweise was fällt euch an diesem Passwortänderungsdialog auf? Im Normalfall müssen wir unser aktuelles Passwort mit angeben. Auf allen Systemen. Auf diesen hier nicht. Und somit erklärt es auch, warum in Brasilien 4,5 Millionen Geräte über Cross-Site-Request-Forgery das Passwort geändert werden konnte. Weil die Geräte im Normalfall das aktuelle Passwort nicht abfragen. Und das öffnet natürlich die Türen für solche CSRF-Angriffe. Und so als kleines Highlight, OS-Command-Injection für Blinde. Das heißt, bei der Analyse von diesem Gerät habe ich einfach mal durchgeklickt. Ich habe noch keine Veränderungen an irgendetwas durchgeführt. Und dann fiel mir dieser Request auf. An die command.php, ein netter Parameter cmd, und dieser Parameter übergibt Betriebssystemkommandos direkt an das Linux-Betriebssystem darunter. Ja, diese Kommandos können wir natürlich jetzt manipulieren, abändern, wie wir wollen, und somit können wir jetzt Betriebssystemkommandos ausführen über die Web-Oberfläche. Und wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen, wir führen sie als Root aus. Ja, die Frage ist, was können wir denn nun tun? Also die Systeme sind sehr schlank und so eine Eskalation von einem Angriff, ja, wir können dann ein bisschen pingen und Directories auflisten oder so, aber es ist jetzt nicht unbedingt so einfach, da jetzt wirklich noch mehr rauszuholen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir denn überhaupt machen können. Da bietet sich das Tool Binwalk von Craig Hefner an. Ein super Tool, das extrahiert typische Firmware-Images auf unser lokales Linux-System. Und wir finden hier ganz viele interessante Informationen. Welches Filesystem im Einsatz ist, die NDNS, durchaus interessant, weil MIPS gibt es wieder in Little und Big Endian. Also wenn wir dann unsere eigenen Tools kompilieren müssen, dann wird es durchaus spannend. Version, Kompression und wann dieses Firmware-Image erstellt wurde. Immer ganz spannend, wenn man diesen Zeitstempel dann vergleicht mit dem Zeitstempel oder mit dem Datum, wann dieses Firmware-Image auch auf der Webseite des Herstellers veröffentlicht wurde. Also die Zeitspanne ist beträchtlich häufig. Wir können dann mit dem Firmware-Modification-Toolkit in Kombination mit Binwalk, die gehören mehr oder weniger zusammen, können wir dieses Firmware-Image auf unser lokales Linux-System extrahieren, haben im Prinzip das gesamte Filesystem zur Verfügung und können das auf weitere Schwachstellen oder auf weiteres Angriffspotenzial analysieren. Zum Beispiel finden wir auf diesem System einen Telnet-Daemon. Und dieser Telnet-Daemon bietet sich ja geradewegs an, dass wir den nutzen, um dann wirklich auf das System Zugriff zu erlangen. Nach einer kurzen Analyse sehen wir, okay, das ist ein MIPS-Binary. Wir können dann mit QEMU diese Binaries einfach mal direkt auf unserem normalen Linux-System einmal ausführen, um sie eben weiter zu analysieren. Wir sehen hier, dieser Telnet-Daemon hat die Möglichkeit, einen Port anzugeben, ein Interface. Und damit haben wir jetzt eigentlich alles, was wir benötigen, um dieses Gerät vollständig zu kompromittieren. Wir führen also im ersten Schritt einen NMAP-Port-Scan durch, sehen, hier ist kein Telnet-Daemon, also es lauscht kein Service. Starten jetzt unseren Telnet-Daemon über unsere OS-Command-Injection, also einfach telnetd-p1337. Und der nächste NMAP-Port-Scan zeigt uns jetzt den lauschenden Telnet-Daemon auf diesem System. Und ja, natürlich ist dieser Telnet-Daemon ohne Passwortschutz und wir sind jetzt voll auf diesem System als Root-User. Also viel einfacher und eleganter geht's nicht mehr. Und was das Ganze besonders schön macht an dieser Stelle, das Passwort von der Web-Oberfläche ist natürlich im Plaintext abgelegt. Und die Command.php, wir haben zuerst mal was gehört von wegen von Session Management, die Command.php lässt sich vollkommen ohne Authentifizierung aufrufen. Das heißt, wir können jetzt ohne Authentifizierung, können wir unsere Kommandos auf Betriebssystemebene als Root-User ausführen. Jackpot. Das Ganze können wir jetzt natürlich noch etwas kombinieren. Wir bauen uns einfach mal unseren ganzen Request mit Curl zusammen, also unseren Post-Request. Wenn wir das Ganze jetzt etwas weiter treiben, Shodan bietet eine API. Das heißt, wir bauen uns dann ein Shell-Skript, fragen die Shodan-API ab. Der zieht uns die ganzen IP-Adressen von den Systemen herunter. Und dann können wir mit unserem Einzeiler vollautomatisiert alle Systeme angreifen. Können dann eben die Passwörter auslesen oder anderen Schabernack treiben. Also das hat Potenzial für ein interessantes Botnetz-Projekt. Aber wir wollen mehr. Also auf Wiggle ist D-Link als sozusagen der zweitverbreitetste Hersteller gelistet und Linksys ist immer noch auf dem ersten Platz. Das heißt, wir wollen Linksys pwnen. Dafür habe ich mir den WRT54GL ausgesucht. Dieses Gerät ist durchaus bekannt in der Hacker-Community, hat Linksys eigentlich genau für Hacker erschaffen, ist schon sehr lange am Markt und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass man auf so einem Gerät keine Schwachstellen mehr finden wird, weil dieses Gerät schon so im Detail analysiert wurde. Punkt 1, Ja, das aktuelle Passwort gehört zum guten Ton, dass wir das nicht benötigen, um das Passwort zu ändern. Also wieder Cross-Site Request Forgery. Cross-Site Scripting gehört auch bei diesem Gerät zum guten Ton. Egal ob reflected oder stored, finden wir alles. Können also wieder unseren JavaScript-Code hinterlegen. Und wenn wir dann weiter analysieren, Betriebssystemkommandos in dem Parameter OneHostName, können wir hier zum Beispiel mit Backticks einfach ein Ping-Kommando ausführen. Wir sehen auf dieser Seite einen Wireshark, der eben das Ping-Kommando auffängt und uns darstellt. Also wir sehen hier, dass wir wirklich wieder dieses eine Ping-Kommando gibt uns im Prinzip die Sicherheit, dass wir jetzt dieses Gerät kontrollieren. Tja, so viel dazu. Jetzt beginnen aber unsere Probleme. Also ich habe zuerst gesagt, die Analyse, die Geräte sind meistens sehr, sehr leichtgewichtig, also sie haben nicht sehr viele Möglichkeiten, damit wir da jetzt irgendwie wirklich was Sinnvolles daraus machen. Also so ein Telnet-Daemon finden wir nicht, die Umgebung ist etwas ungemütlicher, wir müssen also jetzt unseren Code cross-compilen und dann auf dieses Gerät entweder per TFTP oder WGET hochladen. Und wenn es Richtung Cross-Compiling geht für solche Geräte, müssen wir uns jetzt eine Toolchain bauen. Das Ganze wird ganz schnell etwas aufwendig, funktioniert im Normalfall nicht aufs erste Mal, so meine Erfahrung. Ich bin da wahrscheinlich auch nicht so geübt darin. Aber also mir hat es ziemlich Schmerzen verursacht. Glücklicherweise rettet uns an dieser Stelle die GPL. Und die Hersteller müssen, es geht um den Satz hier, müssen mit ihren Geräten den Quellcode und die Toolchain zur Verfügung stellen. Und somit haben wir jetzt mit dieser Toolchain, die ist meistens auf einer CD mitgepackt mit dem Gerät und zusätzlich muss der Hersteller auch noch online zur Verfügung stellen. Das heißt, wir laden uns jetzt die Toolchain herunter, kompilieren dann unser Programm und sehen hier einfach mal so ein kleines Hello World, das wir dann mit WGET auf dem Gerät herunterladen, ausführbar machen und sehen Cross-Compiling in 5 Minuten. Und das ist dann richtig fein. Damit können wir jetzt wirklich arbeiten. Genau. Wir können jetzt unser Netcat cross-compilen für unser Linksys oder für unser Zielgerät, laden dieses Netcat dann wieder ganz oben mit WGET herunter, ändern die Berechtigungen und führen es aus. Wir sehen hier, starten einen Netcat-Listener auf Port 1337 und binden die BIN-SH drauf. Und jetzt können wir von extern einfach mit einem anderen Netcat-Programm direkt darauf zugreifen. Wir sehen, ja, bingo, root. So. Es gibt aber wie immer überall ein kleines Aber. Wir müssen jetzt für jedes Device ein neues Netcat-Binary bauen. Das ist irgendwie unpraktisch. Weil wir kriegen dann irgendwie mal eine Riesensammlung an Netcats und auch wenn es nur ein paar Minuten Arbeit sind, so etwas zu bauen, es ist doch irgendwie nervig und kein sehr eleganter Ansatz. Wir wollen also einen Backdoor oder so einen Listener, der jetzt unabhängig ist. Also der jetzt auf, egal ob dieser D-Link, ein Linksys, der einfach überall funktioniert. Und da kommt jetzt Metasploit zum Einsatz. Seit März diesen Jahres bietet Metasploit MIPS-Payloads, also dass wir MIPS-Payloads im ELF-Format erstellen können, also wirklich die Binaries, Little und Big Endian. Und dementsprechend müssen wir jetzt nur mehr unseren Payload erstellen. Den müssen wir dann mit WGET hochladen über unsere OS-Command-Injection. Wir brauchen keine Toolchain mehr, wir machen den Payload dann ausführbar, starten den Payload und können uns dann direkt drauf verbinden. Und das werde ich jetzt mal versuchen, ganz kurz etwas darzustellen. So. Kann ich das irgendwie mal... Können wir da umschalten? Wir haben hier, ich habe hier zwei Geräte, einmal den D-Link, DR600 und ein Linksys, das ist ein E1500, ist sehr ähnlich zum WRT. Also die Unterschiede sind sehr marginal. Wir haben hier unser Metasploit-Framework, Und Metasploit bringt eben mittlerweile hier ein paar Module mit. Wir wählen also unser Modul. Im ersten Schritt greifen wir jetzt unseren D-Link an. Das ist ein Auxiliary-Modul. HTTP D-Link 300. Wenn wir uns die Info hier anschauen, wir sehen, wir können hier ein Kommando mit angeben, wir müssen den A-Host mit angeben, es werden keine Credentials, keine Login-Informationen benötigt. Wir können das jetzt einfach mal machen. Das ist jetzt das mit der Maus ist irgendwie ungeschickt. So, wir sagen jetzt einfach nur, ich sehe nichts. So, ist cool, wenn man im Blinden arbeitet. Jetzt geben wir jetzt einfach nur unser Zielsystem an, sagen Run und er führt jetzt dieses Kommando aus, catfar-passwd, und wir sehen hier direkt, das Passwort ist im Plaintext, admin ist der User, Passwort ist test. Wir können jetzt direkt da zurückgehen und können uns jetzt damit erfolgreich anmelden. Bang. Und das Ganze ohne Authentifizierung. Wir können jetzt auch eben nur sagen, wir ändern das Kommando, gleich werdet ihr es sehen, auf telnetdaemon-port 1337, run. Und jetzt startet er auf diesem System den telnetdaemon auf den Port. Hoffen wir es mal. Da muss jetzt kurz in einen Timeout rauslaufen. Und jetzt sehen wir wieder was. Toll. Und jetzt können wir uns auf 192, 168, 178, 133, Port 1337 verbinden. Sehen hier den Busybox-Prompt und sagen einfach mal ls und sehen hier, dass wir direkt auf dem System gelandet sind. Ohne Authentifizierung können wir auf diesem System also Passwort auslesen und uns vollen Zugriff erlangen. Das ist aber ein bisschen störender. Okay. Nächstes Gerät, probieren wir es einfach, ist dieser Linksys. Bei diesen Linksys ist die Schwachstelle etwas anders. Also wir haben jetzt keinen kompletten Authentication Bypass. Wir können aber Kommandos über die Web-Oberfläche ausführen. Die Linksys-Geräte sind typischerweise über HTTP Basic geschützt. Bedeutet, dass man sie sehr schön brute-forcen kann, sehr, sehr effektiv. Aber wir müssen bei diesem Gerät eben unsere Credentials mit angeben. Es gibt hier das Modul, diesmal ein Exploit-Modul. Linux HTTP E1500. Wenn wir da Info eingeben, sehen wir bereits, was wir alles benötigen. Was benötigen wir? Im Prinzip ein Username, Passwort. Auf dem Gerät habe ich Standard-Username, Passwort gelassen. Den R-Host müssen wir angeben und dann müssen wir im nächsten Schritt noch ein Payload konfigurieren. Host ist und jetzt sagen wir Set Payload, also jetzt geben wir den Payload an, der dann über die OS Command Injection hochgeladen wird auf das Gerät, dann auf dem Gerät zur Ausführung kommt und dann unsere Verbindung aufbaut. Wir haben hier eben, dann sehen wir, da wählen wir einen MIPS Little Endian Payload aus. Wir haben hier Bind und Reverse Payloads. Wir nutzen jetzt der Einfachheit halber einfach mal ein Bind Payload. Schauen uns nochmal die Optionen an. Sehen, hier ist jetzt R-Host gesetzt, unser Payload ist gesetzt und damit sollten wir das Ding exploiten können. Was passiert? Metasploit versucht sich anzumelden mit den Credentials, die ich ihm mitgegeben habe. Es erstellt den Payload, es baut, es setzt den Payload auf einen Webserver, zieht er seinen Webserver hoch, stellt den Payload zur Verfügung, über die OS-Command-Injection instruiert das Linksys-Device, hol dir diesen Payload, lade ihn herunter ins Temp-Verzeichnis, weil da dürfen wir typischerweise hineinschreiben, mach den Payload ausführbar und führe ihn aus. Und dann bauen wir noch eine Verbindung auf. Genau, hier sehen wir bereits unsere Verbindung und können jetzt einfach direkt mit Session-I1 hineinwechseln und sehen Root. Wunderschön, über die Web-Oberfläche. Und damit können wir jetzt alles auf diesen Geräten machen. Also die Geräte sind jetzt unsere. Und wer jetzt irgendwie an Incident Response, Forensik und so weiter denkt, ja, da sollten wir mal ganz intensiv darüber nachdenken. So, das war es ja schon zur Demo, kurz und schmerzlos. Wer zu dem Metasploit-Modul oder so dann noch Fragen hat, immer gerne im Anschluss. Wir sind auch schon nahezu am Ende angelangt. Wenn man sich jetzt mal die OWASP Top 10 betrachtet, sind so die typischen Schwachstellen, die kritischen, am weitesten verbreitetsten Schwachstellen. Wir finden sie alle in eigentlich einem Gerät. Beginnt mit Injection, Cross-Site-Scripting, Authentication-Probleme, CSRF, Transport Layer Protection, Insecure Cryptographic Storage, haben wir alle diese Schwachstellen haben wir in nur einem Gerät gefunden. Also wenn man einen Web-Audit durchführt und so eine Web-Applikation findet, dann zieht es einem so einen Grinser auf, weil das schreit nach Spaß. Im Rahmen dieses Projektes habe ich 27 Geräte analysiert. Es kam keines gut davon. Es wurden auf nahezu allen Geräten wurden Cross-Site-Scripting, Cross-Site-Request-Forgery Schwachstellen erkannt. Es war ein mittleres Desaster, wenn man Richtung Command-Injection denkt, weil auf 21 Geräten war es möglich, über die Web-Oberfläche Kommandos am Betriebssystem auszuführen. Also schlimmer geht es gar nicht mehr, als was wir hier auf diesen Geräten gesehen haben. Es wurden mittlerweile 22 Metasploit-Module zu diesem Framework hinzugefügt, die eben Angriffe, Analysen von solchen Geräten ermöglichen. Und jeder sei dazu angehalten, seine Geräte zu Hause etwas zu analysieren. Es macht Spaß und man wird nahezu immer fündig. Solche Dinge funktionieren natürlich nicht ohne die Vorarbeit vieler guter Leute. Mein spezieller Dank geht dabei an Craig Hefner, der Binwalk und den Firmware Modification Toolkit erstellt hat, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe. Juan vom Metasploit Team, der viele Stunden damit verbracht hatte, meinen Buggy Metasploit Code zu fixen. Paul Isidorian, kennen vielleicht die einen oder anderen, hat einen Podcast und macht Webcasts auf paul.com. Unbedingt einmal reinschauen. Und für die kleinen netten Animationen, wenn einem mal 5 Minuten langweilig ist am Tag, schaut mal auf InfoSec Reactions. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ich heute hier sprechen durfte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Diskussion, Fragen, wie auch immer. Ansonsten bin ich auch heute noch etwas hier, also gerne dann bei einem Getränk oder so. Dankeschön.
Ja. So, 6 Minuten haben wir noch. Ich hoffe, die Mikrofone sind geöffnet. Also wer gerne noch Fragen hat. Es gibt ja noch eine weitere Form von Plastikrudern, die dann mit Flachbildschirm, das sind dann unsere schönen Fernsehgeräte, oder?
Also wer einen Fernseher sponsern möchte zur Analyse, immer gerne.
Ja, ich habe eine Frage. Können Sie auch mal was zur Fritzbox sagen?
Fritzbox habe ich keine analysiert, weil Fritzboxen immer noch relativ teuer sind, auch gebraucht, und dementsprechend also mein Budget gesprengt haben. Aber was ich so von der Kommunikation mit den Leuten hinter der Fritzbox, ich glaube AVM nennen sie die, was ich damit gekriegt habe, sind die sehr interessiert an einer Zusammenarbeit, wenn man irgendwelche Findings hat. Also ein Kollege von mir hat irgendein kleines Finding mal gehabt und die Leute von AVM haben das sehr umgehend behoben und auch Firmware-Updates zur Verfügung gestellt. Aber ich aus meiner Sicht kann da leider jetzt nichts dazu sagen.
So, also Punkt 1 muss ich mal feststellen, es war eine gute Idee, dass ich daheim zwei Netzwerke habe. Einmal WLAN-Internet, einmal Kabel intern ohne den Plastikrouter. Und jetzt die Frage, was macht man am besten gegen die Probleme? Es gibt ja teilweise Alternativfirmware. Ist die besser?
Würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die besser ist. Also mein Scope bei diesem Projekt waren jetzt nicht die typischen Open-Source-Projekte, wie OpenWRT oder DDWRT, sondern mein Scope von diesem Projekt waren jetzt wirklich die Hersteller-Images und auch wie eben Hersteller damit umgehen. Ist aber sicher mal interessant, dass man sich auch die alternativen Images da nochmal im Detail anschaut. Ich habe nur einmal ein OpenWRT oder sowas eingerichtet bei mir zu Hause und das hat sofort eben die Passwortänderung erzwungen. Also da passiert es gar nicht, dass man da irgendwie Default- oder Standardpasswörter dann hat. Also das hat mir schon sehr gut gefallen, aber ansonsten kann ich da jetzt zu diesen Projekten nicht wirklich was dazu sagen.
Dankeschön.
Weitere Fragen?
Da ich mich mit den Geräten nicht wirklich auskenne, ist die Frage vielleicht etwas naiv. Das nimmt doch grundsätzlich an, dass das Gerät von außen steuerbar ist. Also da, wo man unterscheidet zwischen Fernwartung und nur internem Zugang, da sind doch diese Angriffe alle über den Fernwartungszugang oder sehe ich das falsch? Und wenn ja, wie sind die Erfahrungen, wenn Fernwartung im Gerät abgeschaltet ist, sind dann immer noch Lücken, dass es eben doch nicht wirklich nach außen dicht ist, dass es immer noch reagiert?
Also viele der Schwachstellen, die ich jetzt vorgestellt habe, greifen das Webinterface an zur Fernwartung, das stimmt. Es sind unglaublich viele Geräte mit aktivem Webinterface im Internet, wie wir da gesehen haben, knappe 4400 auf der ersten Suche nach diesem einen D-Link-Modul. Und ansonsten mit Cross-Site-Request-Forgery braucht man nur als User im eigenen Netzwerk auf einen falschen Link klicken und die Fernwartung ist aktiviert. Und zusätzlich wurden Anfang des Jahres von Rapid7 eine UPnP-Schwachstelle publik und damit benötigt man kein Webinterface mehr. Also da waren sehr viele Geräte, die UPnP ins Internet gesprochen haben mit verwundbaren UPnP-Libraries und die direkt darüber kompromittiert werden konnten. Also die Web-Oberfläche ist der Anfang vom Ende. Also da gibt es noch sehr viel Potenzial, weiter zu analysieren, weiter zu forschen, weiter Spaß zu haben. Und also mit Cross-Site-Request-Forgery kann man eben auch das Web-Interface mit einem falschen Klick vom User oder mit einem Image in so einer E-Mail, wie eben dargestellt wurde, kann man eben das Web-Interface auch aktivieren und das Passwort gleichzeitig zurücksetzen.
Wo geht denn aus deiner Sicht die Reise hin? Also du hast jetzt manchem Hersteller zur Einsicht verholfen, dass er die gefixten Firmwares bereitstellen sollte. Das ist ein wichtiger Schritt. Vielen Dank an der Stelle vielleicht in uns aller Namen. Jetzt, wenn die das verstanden haben und die Firmware-Images bereitstellen, ist ja die Frage, wie kommen sie jetzt da drauf? Und der typische Anwender, der muss ja erstmal verstehen, dass er da was tun soll und der muss es ja auch tun. Wo geht denn da die Reise hin aus deiner Sicht, wenn wir einen Schritt weiter sind und die gefixten Firmware-Images bereitstehen?
Das ist so das nächste Problem. Also während wir auf unsere Windows-Systeme und Linux-Systeme mittlerweile relativ einfache Update-Mechanismen haben, die jetzt wirklich auch nur die Bestandteile aktualisieren, die irgendwie Schwachstellen aufweisen, bei diesen Geräten ist jedes Update eine komplette Neuinstallation und diese Neuinstallation muss dann wieder vom User angestoßen werden, birgt immer wieder Probleme mit sich, dass die Konfiguration nicht übernommen werden kann. Also da würde ich jetzt einmal den Hersteller sehen, dass er da weitere Tests durchführen muss und es muss Möglichkeiten oder einfache Möglichkeiten geben, dass diese Systeme aktuell gehalten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man im Internet sich umschaut, wird man immer noch unglaublich viele Systeme finden, die von den Schwachstellen betroffen wurden, obwohl hier eine sehr große Medienwalze losgetreten wurde. Also die User müssen jetzt noch sehr aktiv werden, müssen sie es manuell runterladen, manuell einspielen. Viele trauen sich das nicht zu, was ich auch verstehe, weil also sehr viele Router gehen dann einfach nicht mehr so. Die gehen halt in Default-Konfiguration. Also da sind auf alle Fälle die Hersteller gefragt, dass die Mechanismen zur Verfügung stellen. die funktionieren. Oder eben auch die Community mit den Projekten, die es gibt, dass man sich da auch in diese Richtung Gedanken macht, dass man jetzt nicht nur sozusagen das bessere Produkt oder die bessere Software hat, sondern dass man auch die Software leichter aktuell hält, leichter an den Mann bekommt. Da weiß ich nicht, wie die Projekte damit jetzt umgehen zurzeit. Ob das automatisch läuft oder nicht. Aber da muss auf alle Fälle noch wesentlich mehr passieren.
Man könnte ja noch den Übergang quasi an eine andere Stelle setzen. Im Moment ist es ja so, man hat seinen DSL-Anschluss, da hört dann der Anbieter mit seinen Zuständigkeiten auf und ab dort beginnt mein Heimnetz und das heißt, der DSL-Router zählt zu meinem Heimnetz, damit ist meine Aufgabe. Man könnte es ja aber auch verschieben und sagen, man zählt den DSL-Router mit zum Netz dazu und damit wäre der Anbieter zuständig fürs Patchen. Glaubst du, es wäre dadurch besser? Da verändern sich mehrere Geschichten, aber glaubst du, es wäre dadurch sicherheitstechnisch besser?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil dann muss halt der Netzbetreiber für die Updates auf unsere Geräte pushen und dann muss sich der jetzt Gedanken machen, wie er die Updates verteilt. Prinzipiell, ich sehe immer so Zentralisierung als eine Chance an, die aber auch ganz schnell in die Hosen gehen kann. Also da muss man sich natürlich dann wieder die Prozesse überlegen, das muss klar geregelt sein, dass auch der Netzbetreiber das dann durchführt und man muss immer noch beachten, wo es keine Updates gibt, können keine eingespielt werden, also der Hersteller bleibt weiterhin in der Verantwortung, dass er mit der Security Community zusammenarbeitet und dass die Security Community auch daran interessiert ist, dann mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten, weil von unkontrollierten Veröffentlichen von Schwachstellen hat niemand etwas, am wenigsten der User. Und häufig geht es aber zurzeit oder ging es bis vor kurzem nicht ohne diesen Schritten.
So, dann herzlichen Dank nochmal.
Vielen Dank.